Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Annika und wir reden über die Wut, die immer raus will und niemals darf. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Annika.
Hallo.
Worüber werden wir heute sprechen?
Ich habe mir heute extra keine Notizen gemacht, weil ich das sonst immer mache. Ich denke, der Großteil ist, dass ich mit meiner Wut nicht ganz gut zurechtkomme. Und also außer Wut, ich nicht viele Gefühle habe, die wirklich in mir hochkommen. Zumindest nicht.
Was hattest du mir ursprünglich geschrieben, worüber du sprechen willst?
Ursprünglich, glaube ich, habe ich dir das erstmal vor 3 Jahren geschrieben, weil ich in einer Situation war auf der Arbeit, die mich total getriggert hat. Weil mein Arbeitskollege ein Parfüm getragen hat, was mein Ex-Freund auch getragen hat und mich das sehr zurückversetzt hat. Witzigerweise habe ich die Nachricht irgendwann gelöscht, weil ich gedacht habe, ja, gibt jetzt eh keine Antwort. Und als ich dir jetzt geschrieben habe, wollte ich dir eigentlich ganz viele andere Sachen schreiben und schreibe Hi Paula, drücke auf Enter und dann war die Nachricht weg und ich konnte dann nichts mehr weiter zuschreiben. Und darauf hast du dann witzigerweise auf die erste Nachricht geantwortet, wo ich erstmal ganz lange überlegen musste,
was überhaupt los war. Also mit dem Kollegen und dem Parfum.
Genau.
Okay. Bist du in einer Beziehung gerade?
Ja. Oder verheiratet. Wir sind jetzt seit fast 14 Jahren zusammen.
Mhm.
Seit fast 4 Jahren verheiratet und haben eine 2-jährige Tochter.
Und da bist du auch wütend in der Beziehung?
Nee.
Da nicht.
Gar nicht mehr.
Sondern nur außerhalb.
Nur außerhalb. Also ich bin schon mal wütend in der Beziehung,
ja,
aber das.
Nicht aber so. Es kommt nicht so
Nein.
hochgespült.
Nein.
Beschreib mir doch mal eine Situation, wo du von deinen Gefühlen übermannt wirst. Egal, ob es jetzt Wut ist oder. Zumindest, wo du dieses Kontrollverlustgefühl hast.
Ganz oft bei meiner Tochter.
Mhm.
Vor allem, wenn wir alleine sind. Also witzigerweise, sobald mein Mann irgendwo in der Nähe ist, der muss nicht im gleichen Raum sein oder so, dann ist völlig okay. Dann bin ich auch total, weil ich einfach diese Rückfallebene habe, dass ich sagen kann, okay, komm, ich kann jetzt gerade nicht mehr, nimm du bitte. Und wenn wir alleine sind, kommt das schon hin und wieder mal, dass ich wirklich denke, oh, ich flippe gleich aus. Und dann muss ich sie auch immer irgendwo hinsetzen, wo ich weiß, da kann sie sich nicht wehtun, dann gehe ich kurz raus, weil ich will das ja nicht an ihr auslassen.
Gut.
Es kommt leider hin und wieder, also selten zum Glück, aber hin und wieder mal vor, dass ich da mal schreie. Aber ansonsten ist zum Glück nichts. Und ich weiß auch, dass das total scheiße ist. Und unter anderem deswegen bin ich auch hier.
Entschuldigst du dich dann
ja,
bei ihr?
Immer. Ja,
gut. Okay. Das finde ich schon mal das Wichtigste. Also, dass man dann dem Kind beibringt, okay, ich habe Scheiße gebaut und übernehme dafür die Verantwortung. Also, es darf natürlich niemals sich da weiterentwickeln.
Ja.
Logisch. Überforderung ist ein Thema.
Ja.
Ja. Mhm. Was macht sie oder kannst du das genauer beschreiben, in welchen Situationen du dann wütend wirst?
Abends beim Essen, wenn sie dann, also sie darf alles essen, was sie will und wenn sie sagt, sie will das nicht essen, dann mache ich irgendwie ein Knäckebrot oder sowas und wenn das dann aber so Überhand nimmt und ich dann merke, eigentlich patscht sie nur noch rum und ich sage, willst du runter? Nein, ich will doch essen. Nein, ich will doch runter. Nein, ich will doch essen. Nein, ich will doch runter. Das sind so die Momente, wo ich dann denke, entscheide dich doch.
Also ich glaube, du kannst davon ausgehen, dass wenn sie Essen hat und sie Hunger hat, wird sie was essen. So, die wird nicht verhungern.
Vom Kopf her ist das voll da.
Ja.
Immer.
Was für Gedanken kommen dann hoch, wenn sie rumpatscht und nicht isst?
Ja, so dieses, du kriegst es nicht mal hin.
Mhm.
Dass deine Tochter jetzt vernünftig oder generell isst. Oder ja, das sind so diese Sachen, ich glaube von früher halt, ja, dass ich es nicht alleine hinkriege mit ihr.
Mhm.
Dass ich nicht gut genug bin, das zu schaffen.
Das ist natürlich, dein Gegner ist eine 2-Jährige, ne? Also,
ja, ja.
Das ist, also, ist total häufig, dieses Gefühl, ne? Dass man sich so überfordert fühlt. Und dann eben, das ist ja super, dass du das schon erkennst, Gefühle hochkommen, die mit der Situation nichts zu tun haben, ne?
Ja, das ist mir bewusst, aber ich krieg's nicht. Ich kriege das, diese Wut oder auch andere Gefühle, die dann hochkommen, nicht kanalisiert und kriegst nicht hin, die in gesunden Bahnen rauszulassen, sagen wir es so.
Mhm. Bevor ich es vergesse, ganz kurzer Essenstipp. Ich habe also super schwierige Esser zu Hause. Der eine hat einen Asperger-Autismus, der tut sich mit bestimmten Texturen wahnsinnig schwer. Und der andere hat alles gegessen und hat sich dann angefangen, am anderen zu orientieren. Also es war so ein bisschen scheiße. Was gut funktioniert hat, ist, dass ich währenddessen gefragt habe, was für Empfindungen sie oder Geschmäcker und so weiter sie bei dem jeweiligen Essen haben. Also nehmen wir eine Weintraube. Wie fühlt sich das an? Was merkst du? Was passiert so ganz einfach, ja, für Zweijährige oder Drei- oder Vierjährige? Und dadurch, dass man diesen Essensprozess, nämlich die Sorge, die dahinter steckt, das Kind muss essen, damit es satt ist und so weiter, gut umsorgt, kann man dadurch aufladen mit was Interessantem. Für die ist es nicht, okay, ich erfülle jetzt irgendwas, worauf ich gar keinen Bock habe, ich würde lieber spielen, sondern das ist ein Spaß, gleichzeitig ein Abenteuer, so. Und wenn die nicht essen, die wird nicht verhungern. Ne? Und selbst wenn sie nachher um 10 nochmal sagt, ich hätte gern ein Stück Banane, davon stirbt die Welt nicht. Nein. Also so.
Nein, nein, das handhaben wir aber auch.
Genau. Also das Problem ist, du fühlst dich minderwertig. Und dieses Kind beweist es dir wieder und wieder und wieder. Das ist doch ein einfaches Problem. Also ein schön dargelegtes Problem, sagen wir so. Ja. Und dass du mit Wut reagierst, Wut ist ja die läuft Hand in Hand mit Angst.
Ja.
Ist völlig normal. So. Die Frage ist, woher hast du dieses Gefühl, dass du minderwertig bist? Wer war's?
Ich glaube, viele Kombinationen. Also meine Eltern sicherlich ein Stück weit. Meine Schwester hat das dieses Jahr nochmal ordentlich wieder hochgeholt in mir.
Inwiefern?
Wir hatten vor ein paar Monaten einen ziemlich heftigen Streit.
Deine Schwester und du?
Ja.
Worum ging's?
Ja, im Großen und Ganzen war sie sehr sauer auf mich, hat mir das aber erst nicht gesagt. Er hat mich 4 Wochen lang komplett ignoriert. Dann habe ich gesagt, dass ich das so nicht möchte. Dass, wenn sie ein Problem hat, sie da gerne mit mir drüber reden kann, aber mich doch bitte nicht ignorieren soll. Dann ist sie, das war noch per WhatsApp, da ist sie sehr eskaliert, sage ich mal.
Das ist deine ältere Schwester.
Ja. Und dann haben wir eine Woche später telefoniert, weil wir halt auch nicht gerade um die Ecke voneinander wohnen. Da hat sie mir einiges an den Kopf geworfen. Ja, bei manchen Sachen, klar, hat sie auch recht. Man muss dazu sagen, mein Mann ist mein Cousin.
Ersten Grades?
Ja.
Das gab sicher viel Theater innerhalb der Familie.
Nee, tatsächlich gar nicht so viel. Also es war am Anfang ein bisschen natürlich besorgt hier und da, aber nicht so viel Theater.
Wie seid ihr verwandt?
Seine Mama war die Mama von meiner Mama.
Aber das ist ja dann nicht ersten Grades, das ist ja zweiten Grades.
Nicht die Mama, die Schwester von
meiner
Mama. Ach
so, die Schwester, okay, ja.
Ja.
Aber das wäre auch altersmäßig schwierig gewesen, denke ich gerade. Aber
ja, okay. Nein.
Also die Schwester
meiner Mutter war seine Mutter.
Okay.
Die hat sich umgebracht damals, als er 7 und ich 9 war. Und von da an hatten wir gar keinen Kontakt mehr.
Mhm.
Also sein Vater hat alles abgebrochen, was zu unserem Teil der Familie ging. Und wir haben uns 15 Jahre später wieder gesehen. Und dann, ging das relativ flott. Also seine Schwester hat damals ziemlich Bedenken geäußert, die ist aber mittlerweile völlig cool damit, sage ich mal. Und bei meiner Schwester war es tatsächlich so, ja, alles supi. Die hat nochmal gegoogelt, ob es erlaubt ist und sowas, aber war völlig fein damit und hat mir dann so in so einem Nachsatz in diesem Gespräch vor ein paar Monaten an den Kopf geknallt, dass sie das schwarze Schaf der Familie wäre, obwohl sie nicht ihren Cousin geheiratet hat. Und das war dann so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir beide machen jetzt hier eine Pause. Wir können, was weiß ich, nächste Woche oder so nochmal weiter telefonieren. Aber jetzt muss das erstmal sacken. Dann kam halt, ich soll jetzt nicht das Opfer spielen, sie wäre noch nicht fertig. Und ich sag doch, an dieser Stelle sind wir erstmal fertig. Das muss ich erstmal sacken lassen. Und dann hat sie aufgelegt.
Mhm.
Ja, und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr.
Was hat das mit dir gemacht?
Ja, das holt natürlich viel in mir wieder hoch. Sie hat mir auch vorgeworfen, meine Tochter nicht gut zu erziehen, beziehungsweise meiner Tochter keine Grenzen zu setzen, was nicht stimmt. Ich setze die Grenzen halt anders, als sie das wahrscheinlich für richtig hält. Aber da kommt natürlich super viel Unsicherheit in mir wieder hoch, ne?
Es klingt zumindest nach einer sehr komplexen Familiengeschichte.
Ist es, ja.
Wie sind deine Eltern? Wie stehen die zueinander?
Die sind geschieden, seitdem ich 10, glaube ich, bin. Ich glaube, so in dem Dreh.
Und bei wem hast du gewohnt?
Bei meiner Mama.
Und hast du deinen Vater gesehen?
Ja, alle 2 Wochen am Wochenende. Er hat jetzt aber nicht weit weg gewohnt. Also wenn, wobei er viel auf Geschäftsreise war. Aber wenn ich wollte und er da war, war es jetzt kein Thema, dahin zu fahren. Also wir hatten schon noch guten Kontakt.
Und wie ist euer Verhältnis so gewesen in der Zeit?
Also so nach der Scheidung, die ersten Jahre, war es eigentlich super. Wir haben wirklich viel miteinander unternommen. Wobei es nicht, naja, es war nicht tiefsinnig, sage ich mal so. Ne? Also mit meinem Vater reden ist schwierig. Ich will nicht sagen, es geht nicht, das stimmt nicht, aber es ist, ich fange an zu heulen und er nimmt mich nicht mehr ernst. Mhm. Das ist so das Grundproblem im Prinzip.
Und mit deiner Mutter?
Damals schwierig, gerade in der Pubertät total schwierig. Ich bin mit kurz vor 18 dann auch ausgezogen. Heutzutage super. Also ich kann auch Sachen von damals ansprechen ohne Probleme. Sie nimmt das auch an. Sie hat sich für manches auch entschuldigt. Das ist, ja.
Was wäre entschuldigenswert gewesen?
Ja, also ich sag mal, wir reden ja ganz viel auch darüber, wenn ich mit meiner Tochter unsicher bin. Und dann sagt sie manchmal so, ja gut, da hätte ich früher jetzt nicht drüber nachgedacht. Also solche Sachen wie, ich sag mal, mehr oder weniger banales Zeug, dass ich sage, wenn meine Tochter satt ist, dann hör auf zu essen und ich musste halt früher meinen Teller leer essen. So eine Geschichten, also ich habe so dieses Sättigungsgefühl heutzutage kenne ich einfach gar nicht. Mhm. Und dann sagt sie immer, Gott, ey, was habe ich dir damit angetan? Da habe ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht. Und es ist jetzt so ein Beispiel, was mir einfällt, aber es sind...
Naja, ist ja gut, wenn sie das so
also
reflektiert, ne? Hatte sie einen neuen Partner?
Ja. Ja, seitdem ich, also die haben geheiratet, dass als ich 14 war, ich glaube so mit 12.
Und wie fandst du den?
Ich mochte den, also ich kenne, die beiden kennen sich schon sehr lange. Ich mochte den auch immer. Was für mich, glaube ich, in heutiger Zeit, glaube ich, dass damals war mir das nicht bewusst, nicht so prickelnd war. Meine Mutter hat ihm damals als Ostergeschenk meinen Haustürschlüssel geschenkt, was er gleich als Einladung zum Einziehen genommen hat und dann tatsächlich am nächsten Tag mit gepackten Koffern bei uns vor der Tür stand.
Hat deine Mutter das auch so gemeint? Oder?
Nein, nein, nein. Eigentlich nicht.
Aber sie hat nicht geschafft, nein zu sagen.
Genau, genau. Sehe ich aus heutiger Sicht für mich auch tatsächlich als problematisch an, weil meine Schwester dann auch ziemlich schnell ausgezogen ist. Ja, irgendwie hatte ich dann so meine Mutter in der Zeit natürlich nicht mehr. Die war dann, naja, was heißt nicht mehr, aber halt weniger, weil sie mit anderen Sachen beschäftigt war. Meine Schwester war weg. Also hat nicht mehr bei uns gewohnt, so. Und ja, er ist halt ein sehr anderes Kaliber, sage ich mal, als mein Vater war. Weil mein Vater hat sich schon immer auch Gedanken gemacht. Und er war halt so der hat selber 2 Töchter. Und die wurden beispielsweise, wenn er mal mit denen alleine war, als die noch klein waren, dann ist er rübergegangen zu den Nachbarn zum Windeln wechseln, damit die Windeln wechseln. So ist er halt.
Oh,
ja. Mhm. Also er ist zu meiner Mutter super.
Also nicht sehr hands-on, sondern
genau.
Eher noch ein paar Jahrzehnte zurück.
Genau.
Ja, okay. Ja. Mhm. Wie war deine Schulzeit für dich? Also bist du gut durch die Schule gekommen? Warst du beliebt? Warst du unbeliebt?
Also von den Noten her würde ich fast sagen, fast ein bisschen, also zumindest bis zur 11. Klasse, fast ein bisschen zu gut. Also ich wollte halt nie Probleme machen. Mhm. Das war so, dass deswegen war ich immer gut in der Schule.
Wem wolltest du nicht Probleme machen?
Meinen Eltern.
Was wäre passiert, wenn du Probleme gemacht hättest?
Wahrscheinlich nichts. Meine Schwester war ja jetzt, also meine Schwester war nicht schlecht in der Schule, aber deutlich schlechter als ich. Die hat ja auch nie Ärger gekriegt. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es muss gut sein in der Schule, damit es dann auch läuft. Also es war eher wahrscheinlich so rum, dass ich gut in der Schule sein musste, um gelobt zu werden. Mhm. Das war, glaube ich, eher das. Also es wäre jetzt nichts passiert, wenn ich schlecht gewesen wäre, aber durch das Gutsein gab es
halt... Hast du Anerkennung
bekommen. Genau.
Und weil deine Schwester dieses Werkzeug quasi nicht hatte, hat sie das Gefühl, sie ist nie gelobt worden?
Das weiß ich nicht so genau. Also ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, aber da... Mhm.
Wurdet ihr denn... Also wurde irgendwas an euch anerkannt, außerhalb von Leistungen? Sowas wie, weißt du, du bringst mich immer so zum Lachen oder du hast immer so witzige Gedanken oder gute Gedanken oder irgendwas.
Keine Ahnung, zumindest nicht bewusst.
Mhm. Okay. Ne, es ist ja ganz weit verbreitet, dass Kinder sich so erleisten müssen. Genau. Dass sie das Gefühl haben, ich gebe was und dafür bekomme ich dann Zuneigung, die es natürlich eigentlich umsonst geben sollte.
Ja.
Was hat dich an deinem, wie alt warst du, als du dann auf deinen Mann stießt?
Auf meinen jetzigen Mann, da war ich 26.
Dir war ja klar, dass er dein Cousin war, ne?
Ja.
Nehme ich an.
Ja, ja. Ja, ja.
Was hat dich an ihm besonders angezogen? Also ich frage nur deshalb, weil manchmal hat man ja so eine Sehnsucht in sich, zum Beispiel nach einer gewissen Familientiefe oder einer Connection oder so. War es eher sowas oder war es tatsächlich einfach, weil du ihn einen besonders guten Mann fandst? Jetzt mal ganz wertneutral betrachtet.
Nee, schon, weil ich ihn als Mann, also er ist einfach mega lustig, witzig, also und der kommt in den Raum und der Raum ist so seins. Das ist vielleicht auch ein bisschen was, was auch bis heute noch so ein bisschen das zwischen uns ist. Ich weiß genau, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Also ich hätte nie Angst, mit ihm irgendwo in komplett fremdes Umfeld zu kommen, weil ich genau wüsste, das ergibt sich in 10 Minuten.
Aber hast du auch noch Raum, wenn er da ist?
Ja, er gibt mir den Raum schon. Ich brauche halt immer ein bisschen länger. Und das ist immer ganz schön, weil er prescht dann so ein bisschen vor und ich kann dann so ganz in Ruhe ankommen und so ein bisschen rauspicken, was ich davon mag.
Wann hast du diese Wut zum ersten Mal gespürt?
Ich glaube, ich habe die schon öfter gespürt im Prinzip, aber ich habe in den letzten Jahren, also ich hatte auch Depressionen, war auch anderthalb Jahre in Therapie deswegen und habe erstmal so richtig gelernt, dass das eigentlich Wut ist und dass die auch da sein darf und dass ich die spüren darf. Von daher ist das, glaube ich, dieses bewusste Erleben der Wut ist erst nach der Therapie so richtig hochgekommen. Also noch nicht mal in der Therapie, sondern eigentlich erst danach.
Gab es Situationen, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt verliere ich hier total die Kontrolle?
Ja, tatsächlich vor ein paar Wochen.
Erzähl mal.
Der Tag vorm Geburtstag meiner Tochter. Ich war sehr froh, dass meine Mutter dann irgendwann da war. Die wohnen ja halt alle relativ weit weg und die hatten sich halt angekündigt, weil sie zu ihrem Geburtstag halt da sein wollten. Also meine Mutter mit Partner und mein Vater mit Partnerin. Und die wollten nachmittags kommen. Mein Mann hatte Frühschicht und ich wollte natürlich, die Bude musste sauber sein, der Kuchen musste fertig sein. Es musste ja alles fertig sein, wenn die kommen. Eigentlich ein Blödsinn. Aber es sollte halt alles fertig sein und das Kind war ja auch zu Hause. Und das lief alles super. Wir haben den Kuchen zusammengebacken, alles schön. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, sie wird müde, leg sie mal hin. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich war wirklich anderthalb Stunden mit ihr im Gange, anstatt einfach zu sagen, okay, dann bleib halt wach. Habe ich es immer weiter versucht. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann, habe ich mich im Schlafzimmer, also ich wusste, dass ihr da draußen nichts passieren kann. Dann hat sie auf der einen Seite der Tür gesessen und ich auf der anderen. Und wir haben beide geheult, bis ich mich wieder im Griff hatte. Und dann bin ich mit ihr runtergegangen und habe gedacht, so, dann ist jetzt halt nicht alles fertig. Und dann ging es. Also witzig. Und 5 Minuten später rief meine Mutter an, ja, wir sind fast da. Brauchst du noch irgendwas? Ich sage, nee, ich muss nachher eh noch mal kurz los. Kommt einfach her. Und sie kam rein, guckt mich an und sagte, was ist los? Ich sage, ja, gerade nicht so gut. Ja, und dann hat sie mich in den Arm genommen. Ich habe eine Runde geheult. Mein Stiefvater hat sich um die Kurze gekümmert. Und dann ging's.
Kannst du die Gedanken nochmal hervorholen, die dir dann durch den Kopf gehen? Gibt es da was, was du mehr präzisieren kannst, außer ich Versagerin, jetzt schläft das Kind schon wieder nicht und alles ist unordentlich und blöd?
Nee, so richtig präzise. Außer diesem, ich krieg's nicht gebacken, was denken die von mir? Hier sieht's aus wie Sau, ich sehe aus wie Sau, ich konnte noch nicht duschen, nix, ich stinke. Also was, ja. Aber also bis ich irgendwann mal hingekriegt habe, diesen Gedanken, komm, es ist doch alles nicht schlimm, dann lass es jetzt halt so, wie es ist. Der Gedanke war sehr präsent dann und der hat auch wirklich alles zum Einstürzen gebracht, sozusagen, was sich so an Wut aufgebaut hat. Aber in dem Moment ist einfach alles rot im Kopf. Also ich fühle mich wirklich wie in diesem Film, alles steht Kopf, wo dieses kleine Männchen mit diesem Feuerball auf dem Kopf in die Luft geht. Genau so. Und dann kann ich auch schlechten, klaren Gedanken fassen.
Ich finde diesen Film wirklich genial, weil der das so veranschaulicht, was alles in uns wohnt.
Ja.
Und dass alles eine Daseinsberechtigung hat. Man muss einfach nur damit umgehen lernen. Ja. Ne? Ich glaube, das, was du erzählst, kommt ganz, ganz vielen sehr bekannt vor. Einfach weil es ein kleines Kind ist eine totale Überforderung, ne?
Ja.
Wenn man nicht viele, viele Leute drumherum hat, die mitmachen. Weil das einfach ganz viele Bedürfnisse hat, die immer querlaufen zu den Bedürfnissen, die man selber hat.
Ja.
So. Oder häufig, nicht immer. Der Umgang damit ist natürlich der Schlüssel zum Glück. Und der liegt nicht darin, dagegen anzukämpfen.
Ja.
Also zu sagen, du musst jetzt aber schlafen, weil die meisten Entscheidungen, die wir treffen, ja völlig irrelevant sind im globalen Zusammenhang. Ob sie jetzt schläft oder nicht, ob sie nachher quengelig ist oder nicht, ist völlig wurscht. Ja? Sie ist 2 oder 8 oder 10. Ist alles egal. Die Gefahr liegt da mit, also in dem Gewicht, den wir der Sache selber geben.
Ja.
Nämlich, das hat was plötzlich mit dir zu tun, gar nicht mehr mit ihr oder mit der Geburtstagsparty, sondern du hast Angst, dass die anderen dich als Versagerin sehen.
Ja.
Und es gibt einen relativ einfachen Kniff, damit umzugehen, finde ich. Und das hat was mit, im Grunde mit so einer Achtsamkeit den eigenen Gefühlen gegenüber zu tun. Nämlich anzuerkennen, dass es unter diesen Umständen unmöglich ist, das hinzukriegen.
Ja.
Und dass das okay ist. Und in solchen Momenten hilft es halt, wenn du irgendwann schaffst, dich so weit selbst zu regulieren, dass du dich hinsetzt kurz und sagst, es ist nicht fertig. Und es sieht aus wie Sau und ist okay. Ich tue mir auch schwer damit, regelmäßig zu meditieren.
Mhm.
Ja, aber es hilft tatsächlich.
Ich habe das eine Zeit lang mal gemacht, aber irgendwie komme ich dann immer nicht. Ich habe dann tausend andere Sachen im Kopf, die dann wichtiger sind, was eigentlich auch völliger Blödsinn ist und ich das weiß, aber ich drücke das dann immer so weg. Das ist, glaube ich, so dieses.
Es gibt sogenannte Gehmeditationen.
Mhm.
Da meditierst du bloß, du bewegst dich dabei. Mhm. Man kriegt dann natürlich nichts geschafft. Aber es ist ganz interessant, wenn man dann auch nicht droht einzuschlafen oder so. Das ist ja bei Meditationen häufig so. Wenn man völlig übermüdet ist. Und du gehst quasi ganz, ganz bewusst, ziehst dir die Schuhe und Socken aus und gehst und spürst ganz tief in dich rein und auch, wie sich die Füße auf dem Boden anfühlen, wie die Unterlage ist, wie die Temperatur ist und so weiter, wie sich die Gelenke dabei anfühlen und all das. Gibt es bestimmt auf Spotify auch so Begleitdinger, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwo wird es sie geben, YouTube oder was weiß ich. Und 5 Minuten davon, das reicht schon. Wir bewerten ja häufig die Dinge des Alltags völlig falsch, ne?
Ja.
Weil das meiste wirklich ganz, ganz egal ist. Kein Leben hängt davon ab, ob der Kuchen schick aussieht. Sonst wäre ich nicht mehr hier, weil meine Kuchen sind legendär hässlich. Ja? Aber ich kann es nicht anders und ist okay. Ich gebe mir Mühe, so gut ich halt kann. Ich kenne das Gefühl aber gut. Als ich mein erstes Kind bekommen habe, war ich oft so verzweifelt, weil ich dachte, ich muss das doch hinkriegen, so wie die anderen alle erzählen, dass es bei ihnen ist, ne? Dass das Kind immer Punkt 12 die Äuglein schließt und dann fröhlich wieder aufwacht mit rosa Wänkchen, mit kleinen Löckchen vor Schlafschweiß. Ich war mal bei der Autorin Hera Lind zu Hause und sollte ein Porträt über sie schreiben. Und dort war alles so super. Es war alles super, ja. Und dann kam sogar irgendwann die kleine Tochter und sagte, Mama, ich möchte jetzt Mittagsschlaf machen. Und ich dachte, ich kotze. Was ist das hier für eine Welt, ja?
Okay.
Und sie sagt dann, komm, wir machen einen fröhlichen Salatschnippelabend. Und dann dachte ich, okay, wow, es ist Truman Show oder irgendwas. Irgendjemand hat dir das Skript geschrieben und ich bin im völlig falschen Film. So ist meine Welt gar nicht, ja? Und ich glaube auch, dass das die Ausnahme ist. Ich hoffe, es passt. Weil ich habe nie wieder einen fröhlichen Salatschnippelabend gemacht. und bei den meisten ist es totales Chaos.
Ja.
Ja. Plus natürlich, weil wir alle hoffen, dass das Bild von uns ein anderes ist nach außen, als das Innere ist. Ich habe heute ein bisschen Sprachschwierigkeiten, aber ich komme direkt von dem Live-Auftritt in Dresden. Und heute ist Berlin. Und ich bin, noch etwas zerredet irgendwie. Also, was ich in diesen Momenten immer im Kopf hatte, war, ich darf auf keinen Fall so sein wie meine Mutter.
Hm.
Ne? Und es kann gut sein, dass du ein ähnliches Gefühl hast. Ich muss zugewandter sein, ich muss liebevoller sein, ich muss sowieso meine ganze Familie ständig verteidigen, weil ich meinen Cousin geheiratet habe. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch eine Rolle spielt. Vor allem aber natürlich dich rechtfertigen gegenüber einer Welt, die vielleicht nicht ganz so gefühlvoll war, wie du es gebraucht hättest als Kind. Ne?
Das stimmt auf jeden Fall.
Ja. Völlig okay, darüber traurig zu sein, weil das einfach unfair ist, ne? Und das geht ja ganz, ganz vielen so.
Ja.
Dass man als Kind gar nicht das bekommt, was man braucht, obwohl es so einfach wäre, eigentlich, ne?
Ja.
Merkt man ja auch.
Ich würde das halt gerne meiner Tochter ein bisschen anders vorleben.
Mhm. Ich glaube, das machst du schon.
Ich versuche es auf jeden Fall.
Ich glaube, dass du zu hart zu dir selber bist.
Das höre ich öfter.
Ja.
Das sagt mein Mann auch ziemlich oft.
Vielleicht kannst du das anerkennen, dass du einfach versuchst, die Welt ein bisschen gerechter zu machen. Die Welt macht aber manchmal nicht so richtig mit, weil Geburtstage vorbereiten ein fucking Albtraum ist. Ich hasse das. Ich hasse es wirklich. Jedes Mal. Und mein Lebensgefährte ist so, dem fällt es ganz leicht, weil der hat auch keinen anderen Job, der hat keine Kinder, hat keine Tiere und der hängt dann alles voll Balance und ich denke, okay, ich sollte das für ihn auch machen, aber ich kriege das gar nicht gebacken. Hier, ein Ballon, bitteschön.
Ich bin ja auch so die dann die ganzen Ballons aufhängt und abends, wenn das Kind dann nach einer Stunde Einschlafbegleitung endlich schläft, um 9:30 dann noch anfängt, Luftballons aufzupusten, anstatt sich einfach auch mal auszuprobieren.
Also, ich habe mal eine Bekannte gehabt, die kam aus einem skandinavischen Land und die haben ihr Kind immer überall mit hingebracht. Und die hatten so ein riesiges Schaffell und das haben die überall hingelegt, wie für so eine Hundedecke, und da hat das Kind drauf geschlafen, egal wo die waren. Und ich fand das total bizarr. Irgendwie, weil ich dachte, okay, das muss doch ordentlich sein, ja. Mhm. Ich glaube, dass wir Deutschen machen uns viel zu viele Gedanken darüber, wie das, es muss alles still sein, es muss dunkel sein, es muss ein Nachtlicht, es muss ein kleines Glockenspiel. Mhm. Was weiß ich, ja. Dieses Kind in der Ecke auf dem Schaffell hat geschlafen wie ein Stein, weil das hatte Kontakt zur Gruppe. Mhm. Wir sind ja Herdentiere.
Ja.
Und es wusste, es ist in Sicherheit.
Ja.
Leg sie einfach irgendwo in die Ecke auf so ein Schaffell, fertig.
Ja, das haben wir schon öfter mal versucht. Also das Ding ist, wenn sie schläft, dann kannst du sie überall mit hinnehmen. Gar kein Thema. Wir hatten letztes Jahr war, glaube ich, Schützenfest bei uns im Ort. Und sie hat in der Karre, ist sie eingepennt. Und dann kam der Festzug mit 4 Spielmannszügen direkt an ihr vorbei mit Pauke, tralala, und die hat gepennt.
Ja.
Das Einschlafen ist halt ein bisschen schwierig, wenn es laut drumherum ist. Aber wenn sie einmal schläft, ist sie gar kein
Thema. Naja, ich rede jetzt nicht von so Partygelegenheiten, sondern tatsächlich zu Hause. Ne? Das, was einen ja so in den Wahnsinn treibt, ist das Gefühl, ich habe keine Zeit für mich.
Ja.
So.
Ja.
Aber das ist Teil des Deals jetzt, wenn die so klein ist. Also mach dir da keine Gedanken drum. Die muss jetzt noch nicht in die Schule, die düdelt ein bisschen im Kindergarten rum und da kann sie auch nochmal pennen.
Ja.
Ist schon alles okay. Also, solange die nicht völlig reizüberflutet ist. Viel wichtiger ist aber, wie du mit dir umgehst, natürlich. Ne? Also, mein Vorschlag wäre, wenn du das nächste Mal merkst, diese Verzweiflung kommt hoch, ne? Diese Versagensgefühle, dass du wirklich freundlich zu denen bist.
Ja.
Sagst, hi, Kumpels, da seid ihr wieder. Was gibt's hier zu meckern? Ah, ich krieg den Kuchen nicht fertig, ja, stimmt. Und ehrlich gesagt, dekoriert sie auch nicht. Ja, hast recht. Die Geschenke sind nicht eingepackt. Ja. Und? So. Also drück den nicht weg.
Ja.
Die Wut wird stärker, wenn du versuchst, die Tür zuzuhalten.
Ja.
Weißt du? Das ist das, was sie das Ganze energetisch auflädt. Du sagst, du darfst nicht rein.
Mhm.
Du Versagensgefühl. Daher kommen auch, meiner Meinung oder Erfahrung nach, auch Depressionen. Gefühle, die nicht mitmachen dürfen. Ja. Die sagen dann irgendwann, stopp, was? Wenn wir nicht Teil von dir sein dürfen, dann machen wir den Laden hier dicht.
Ja.
Vielleicht hilft dir dieses alles steht Kopfbild, ja, dass du dir die Party in deinem Kopf vorstellst, weißt du, bildlich.
Ja.
Ich finde, das funktioniert immer ganz wunderbar und sagst, ach guck mal, da steht der rote Mann in Flammen mit seinem riesigen Schnurrbart. Ist ja interessant.
Ja.
Jetzt wird es den anderen vielleicht ein bisschen warm. Mal gucken, wie die so reagieren.
Ja.
dass du rausgehst aus der Panik im Realen quasi, ja, und wirklich erstmal in die Innenschau gehst.
Ja, ich versuche das schon immer, aber wenn ich da so voll drin bin, also manchmal schaffe ich es tatsächlich schon vorher, dass ich merke, okay, das kommt jetzt. Und dann, wann war das denn, vorgestern oder was, habe ich mal was Neues ausprobiert, weil das andere nicht funktioniert hat. Dann habe ich mich tatsächlich, weil ich meine Tochter vom Wickeltisch gesetzt, habe mich auf den Boden gesetzt, habe mich selber in den Arm genommen.
Mhm.
Das hat tatsächlich ein bisschen funktioniert, weil es auch früh genug war.
Du kannst auch deine Tochter da integrieren und sagen, boah, ich glaube, ich brauche mal gerade eine Umarmung. Hast du Lust, mich zu umarmen?
Hatte sie nicht.
Ja, egal, gut, dann machst du es halt selber. Ja. Das ist auch, damit bist du ein tolles Beispiel, ja, dass man sich selbst beruhigen kann. So kannst du dich richtig in den Arm nehmen, fest einpacken, ein bisschen schaukeln. Was man auch machen kann, ist eine Decke nehmen und sich so ganz fest selber einpucken, quasi. Ja, das vorne so zuziehen. Es geht wirklich darum, dass der Körper die Empfindung hat, umschlossen zu sein. Also, und dann so leicht wiegen, auch das hilft. Ja, wirkt vielleicht ein bisschen gekloppt auf einen selbst, aber das hilft total. Und wirklich dieses Selbstberuhigen, wie so am Daumen nuckeln im Grunde. Ne? Das vergessen wir Erwachsenen häufig, dass wir eigentlich die Fähigkeit dazu haben oder haben sollten, weil du weißt ja, logischerweise, der Mensch, der in uns schreit, ist nicht die erwachsene Version, sondern die von früher.
Ja, das stimmt.
Und du kannst, wenn du jetzt ein gutes Verhältnis hast mit deiner Mutter, auch mit der sowas machen. Mhm. Weißt du, dass du sagst, ich habe das Gefühl, früher ist da ein bisschen was zu kurz gekommen bei mir. Können wir das jetzt machen? Nimmst du mich mal richtig in den Arm? Und du kannst dann auch Situationen quasi wieder aufleben lassen, in denen du das gebraucht hättest.
Mhm.
Mega heilsam.
Okay. Ja, das ist tatsächlich das. Also ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater, als er noch zu Hause war, war das tatsächlich so, dass meine Mutter gesagt hat, nee, wenn du kuscheln willst, geh zu deinem Vater. Also körperlich kuscheln war mit meiner Mutter, war einfach nicht ihrs.
Naja, wahrscheinlich ist sie auch nicht gekuschelt worden. Ne?
Nee, ist sie nicht.
Und häufig ist es ja so, dass die Leute das wiederholen, was ihnen widerfahren ist, damit es für sie einfacher wird, ne? Damit es eine Wahrheit ist, die also eine Normalität ist.
Ja.
Und darum kuscheln Eltern, die nicht gekuschelt wurden, manchmal einfach nicht. Aber jetzt kann sie es vielleicht. Jetzt hat sie sich natürlich auch noch so einen stockigen Typen ausgesucht, aber gut, ihre Wahl.
Ja.
Selbst wenn sie sagt, das ist ja total albern, was wir hier machen, bin ich sicher, dass sie sich drüber freuen wird. Tief drin.
Kann schon sein, ja. Also ich glaube noch nicht mal, dass sie das sagen würde. Ich glaube, sie würde mich schon in den Arm nehmen, so ist nicht. Aber ich glaube, sie würde sich dabei unwohl fühlen.
Ja, aber vielleicht ist es für sie ja auch heilsam, weißt du? Weil sie ja auch nicht gekuschelt wurde.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die Beziehung relativ unkörperlich ist, die sie mit dem Mann da führt. Der wirkt zumindest, also wenn er nicht mal seine eigenen Kinder wickeln will.
Naja.
Warum glaubt deine Schwester oder warum hat sie dieses Empfinden, dass sie das schwarze Schaf ist? Weil die scheint ja auch wahnsinnig wütend zu sein. Aber
ja.
Wieso kommt sie nicht an diese Gefühle ran?
Ich weiß das nicht so genau. Also wir haben in letzter Zeit eigentlich viel über sowas gesprochen. Sie ist jetzt, soweit ich weiß, auch in Therapie. Hat zumindest damit angefangen, bevor wir uns gestritten haben. Ich glaube, bei ihr spielt ihr Vater, also es ist meine Halbschwester, ihr Vater halt auch eine Rolle, der wirklich nicht wahnsinnig viel da war. Und der auch immer weiter weg von ihr gezogen ist. Also mittlerweile wohnt er wieder in Sizilien.
Ah, sie ist Italienerin halbe.
Halbe, genau. Ja, genau.
Schön.
Ja. Und was mich da halt so arg verletzt ist, dass ich so das Gefühl habe, eigentlich war meine Schwester immer der eine Mensch für mich. Und dass jetzt so aus ihrem Mund so viel, ja, und vor allem dieser eine Satz und das mit meiner Tochter, das ist schon, das geht mir dermaßen nahe, dass ich im Moment auch sage, also sie, wir könnten Waffenstillstand haben im Moment, aber mehr nicht. Das ist so dermaßen verletzend für mich gewesen, dass ich das im Moment auch einfach nicht kann.
Verstehe ich. Aber ihre Geschichte, ja, so, also das, was du mir erzählt hast, zumindest hörend, kann ich mir gut vorstellen, dass sie noch viel, viel größere Minderwertigkeitsgefühle hat als du. Weißt du? Und dass das Zeichen, also aus ihrer Sicht kann ich mir vorstellen, bekommst du es ganz schön gut hin. Und du hast möglicherweise Dinge, die sie gerne hätte. Weißt du, zum Beispiel eine liebende Partnerschaft.
Die hat sie mittlerweile auch. Aber ja, ich glaube schon, dass es da viele Sachen gibt, wo sie denkt, dass ich das besser hingekriegt habe als sie.
Ja, oder ein besseres Verhältnis zur Mutter oder eine größere Fähigkeit, über Gefühle zu sprechen und. Ja, das können ja tausend Sachen sein. Häufig sind das Nuancen und die Leute haben das Gefühl, okay, ich bleib hier stehen, alle anderen gehen weiter und niemand kümmert sich um mich. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und dann schlägt sie halt so um sich. Ist natürlich nicht richtig und ist auch gemein und verletzend, aber es hat, glaube ich, relativ wenig mit dir zu tun.
Ich weiß das vom Prinzip her auch. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht und ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, ob ich jetzt trotzdem diejenige bin, die wieder auf sie zugeht. Vielleicht mache ich das auch, weil genau das, was du sagst, glaube ich tatsächlich auch, dass das so ist. Aber momentan kann ich das einfach nicht.
Mhm.
Ist ja okay. Weil das einfach noch zu tief sitzt.
Ja. Man kann Leuten natürlich auch durchaus Raum zur Reflexion geben, ne?
Genau.
Ja. Aber manche können einfach nicht an sich selber ran. Ja, das ist einfach so. Also.
Ja. Das stimmt.
Und das ist natürlich ein super easy Angriffspunkt, den du da geliefert hast.
Ja.
Also da, das ist ja wirklich Anfängerniveau, da irgendeine Verletzung rauszuhauen.
Ja.
Ja. Wie ist dann dein Mann emotional aufgestellt?
Also ich glaube, wir haben uns da beide sehr entwickelt in den letzten Jahren. Mhm. Anfangs war das auch schwierig, zumal es in seiner Familie auch viel, also mit dem Tod seiner Mutter ist viel Tod geschwiegen worden auch.
Weiß man was, also litt sie an Depressionen?
Ich
oder?
Gehe stark davon aus, ja.
Mhm.
Also muss ja im Prinzip hochgradig depressiv gewesen sein. Hat sich vorher von seinem Vater scheiden lassen, hatte dann einen anderen Mann, der aber in einer Beziehung war, der sich auch nicht trennen wollte, hat die Kinder erst mit zu sich genommen, das hat aber nicht gut funktioniert. Man muss halt auch dazu sagen, dass sein Vater selbstständig ist und eigentlich den ganzen Tag zu Hause war, die Großeltern da noch mit im Haus gewohnt haben. Da war halt viel mehr Platz und viel mehr Leute immer da, sodass die Kinder irgendwann gesagt haben, wir wollen nicht. Und ich glaube, dass da halt einfach viel zusammengekommen ist, weil ich kann mir ansonsten nicht vorstellen, warum man seine drei Kinder im Stich lässt.
Naja, die muss ganz schön gelitten haben.
Ja. Genau. Und also es war am Anfang auch schwierig. Ich weiß auch, dass wir am Anfang, ich fand das fürchterlich, wenn wir gestritten haben, weil er immer gesagt hat, ja, du hast recht. Und das hat mir so allen Wind aus den Segeln genommen. Und ich habe immer gesagt, du kannst doch nicht, nur weil ich das so finde, immer sagen, ich habe recht.
Und so geht Streiten ja auch nicht.
Nee. Also das haben wir, da sind wir mittlerweile, glaube ich, in einer guten Mitte angekommen, weil ich war natürlich genau das Gegenteil. Ich habe alles und dann aber richtig und laut und er war dann mal, ja, okay, du hast recht. Und ich wusste gar nicht, okay, ja.
Das macht einen ja noch viel wütender.
Genau. Ja. Und mittlerweile haben wir da aber wirklich, also das hat auch angefangen, spätestens, dass ich mit den Depressionen zu kämpfen hatte, wo wir auch eine andere Ebene noch gefunden haben. Also mittlerweile, ja klar, streiten wir, aber nicht mehr so. Also das ist mehr so ein, okay, ich bin gerade wütend, lass mich mal 5 Minuten und dann können wir drüber reden oder 10 oder wie lange auch immer. Und dann reden wir darüber in einem ganz vernünftigen Ton und sagen, ich kann dann auch und er mittlerweile auch wirklich sagen so, ich habe hier gerade voll meinen eigenen Film gefahren. Sorry, dass ich dich gerade so angemacht habe. Und das kann er mittlerweile auch richtig gut. Also das klappt schon.
Super.
Ja, das ist schon echt gut. Auch eine Riesenstütze zum Glück.
Ja, du, also Entwicklung ist der Schlüssel zum Glück. Das ist einfach so. Ja. Ne? Und wir sind ja alle nicht unverwundet hier in die Beziehungsgeschichten gestartet. Darum. Solange beide mitmachen, ist alles in Ordnung, finde ich. Da kann man wirklich, also gut, manche passen auch einfach nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Ne? Das ist einfach, emotionale Zugänglichkeit ist echt das A und O.
Ja, wir haben jetzt schon, also wir sind dabei, uns auch ein paar Therapeuten momentan zu suchen, weil es ist schon, wenn man 11 Jahre lang alleine war und jetzt kleine Tochter, es ist schon echt heftig, was das auch mit der Beziehung macht einfach.
Ja. Ja, es gibt ja diesen Unglücksindex, der ganz, ganz stark steigt, also das Unglück steigt mit der Geburt der Kinder. Hm. Und das, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahl ist, es steigt massiv bis zu einem gewissen Alter. Hm. Und dann wird es erst wieder gut, wenn die erwachsen sind. Also das ist zum Glück sind die Hormone da, um einen zu unterstützen, ja, im Kinderwunsch, weil sonst würden wir aussterben in no time. Ja.
Vermutlich, ja.
Aber das finde ich gut, weil ja, die meisten machen ja den Fehler, zur Paartherapie zu gehen, wenn einfach alles zu spät ist. Ja. Und nicht rechtzeitig.
Ja.
Einfach um mal so ein paar Stellschrauben zu drehen. Weil das ist natürlich, also ein Kind ist für eine Paarbeziehung eine Katastrophe. Ja. Ist einfach so. Keine Zeit, bleierne Müdigkeit, ja, totaler Stress, die ganzen Versagensängste, die ja, hochkommen. Also ich glaube, das ist tatsächlich wirklich ein Thema, was mit ganz, ganz vielen Leuten resoniert. Einfach, sagt man das? Resoniert? Ja, wie auch
Hört
immer.
Hört sich auf jeden Fall gut an.
Und gerade wenn man Kinder bekommt, so viel aus der Vergangenheit, aus der eigenen Kindheit ja, hochploppt, das ist massiv. Darum finde ich immer besser, sich mit dem ganzen Mist auseinanderzusetzen, bevor man Kinder bekommt. Aber häufig merkt man es erst dann. Ne?
Genau.
Das ist das Problem. Ja.
Ja, ich war, bevor sie da war, auch der Meinung, ah ja, bist du eigentlich schon gut aufgestellt, aber.
Ja, und diese Versagensängste oder diese Minderwertigkeitsgefühle, die werden natürlich von Kindern massiv präsentiert, so, ne? Guck mal.
Wie ein Spiegel.
Mhm. Ja, aber vor allen Dingen, wenn du dann auch noch den Fehler machst, irgendwelche Mami-Blogs oder so anzugucken, die auf beige ausgerichtet sind, dann hast du ja das Gefühl, okay, ich muss jeden Snacky-Snack selber machen, sonst bin ich die größte Pfeife auf der Welt. Ich brauche mindestens 2 Fruchttrockner zu Hause und verschiedene Kindergartenschälchen, wo ich die Dinge einzeln reintun kann. Ja? Also, und dann so Sternchenausstecher für die Melone. Wer macht denn sowas?
Ja, Wahnsinn. Bringt's ja nichts. Also wenn ich so eine ganze Scheibe Toast habe und da so ein Sternchen ausstecke, was mache ich dann mit dem Rest?
Ja, vielleicht, wenn du noch ein Schweinchen hast im Garten oder so, aber sonst bringt es das nicht. Das ist wahr. Das ist eine totale Verschwendung. So, jetzt haben wir es einmal gesagt. Ja. Buh. Aber ich habe, keine Ahnung, ich hätte bestimmt auch vieles besser machen können, aber ich habe es wirklich so gut gemacht, wie ich konnte. Fertig.
Und ich glaube, letztendlich ist das auch das Wichtigste.
Ja, und es ist, war das dieses oder letztes Jahr eine richtige Krise, als ich gemerkt habe, dass das Kind, das letzte Kind quasi weg ist und durch einen jungen Erwachsenen ersetzt wurde, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Das war furchtbar, weil ich dann auch mit den Gedanken konfrontiert war, was hätte ich besser machen können? Mhm. Aber es ist natürlich absurd. Du hast es so gut, machst es so gut, wie es geht.
Ja, das ist auch das, was ich meinen Eltern jetzt auch, also ich hatte letztens tatsächlich auch mein Gespräch mit meinem Vater, da habe ich mich am nächsten Tag noch echt gefreut. Also es war wirklich, ich saß mit ihm und seiner Frau abends zusammen und dann kam so dieses, naja, dir hat ja der Klaps auf dem Po auch nicht geschadet. Und ich habe dann da gesessen und gesagt, doch. Und da war er sehr geschockt. Und ich glaube schon, dass das was mit mir gemacht hat.
Ja, klar.
Und dann kam er tatsächlich am nächsten Tag nochmal an und sagte mir, so, ich glaube, wir müssen nochmal reden. Ich sage, ja, was hast du denn? Ja, also du bist als Kind regelmäßig verprügelt worden. Ich sage, halt, stopp, das habe ich nicht gesagt. Und dann sind wir da aber wirklich richtig gut ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich auch gesagt, ich weiß, dass ihr es besser gemacht habt als eure Eltern und dass ihr nur das Beste wolltet. Und naja, wen hatte man ja damals, um sich zu informieren? Das waren die Eltern und andere, die es genauso gemacht haben. Also von daher, war kein Vorwurf meinerseits, aber
es macht was mit dem
Kind. Genau, ich glaube halt, dass das schon was mit mir gemacht hat. Und da du das so aufgeworfen hast, musste ich da jetzt mal was sagen.
Ja.
Und dann war das auch okay für ihn. Also es war, so ein Gespräch hatten wir tatsächlich noch nie.
Toll.
Ja, das war echt. Ich habe mich auch wirklich gefreut, dass er da nochmal angekommen ist und gesagt hat, ich glaube, wir müssen da nochmal drüber reden. Das hat ihn wirklich belastet. Ne?
Ja, aber interessant, dieser sofortige, totale Verteidigungsreflex. Mhm. Du bist also immer verprügelt worden.
Ja, genau.
Du hattest also richtig schlecht.
Ja.
Ich war also ein Rabenvater.
Ja.
Aber gut, das ist ein tolles Zeichen, finde ich, dass er da wirklich nochmal nachgedacht hat.
Ja, und ich weiß, dass sie es beide besser gemacht haben als ihre Eltern. Also mein Vater wurde mit einem verprügelt, was gerade so rumlag. Ne? Dementsprechend, ich mache den Klaps auf den Po halt nicht. Also machen wir es jede Generation ein bisschen besser und dann wird es vielleicht irgendwann mal.
Ja. Ja, das ist echt bitter. Ich habe von einem Mann, mit dem ich mal in Beziehung war, da war für die Mutter für mich gestorben. Die hat dann gesagt, naja, wenn er geweint hat, habe ich ihn immer in die Speisekammer gesperrt. Ein Baby.
Oh Gott.
Wer macht sowas? Und da dachte ich, ja, danke, und ich muss mich jetzt mit dem Scheiß rumschlagen.
Ja. Ja. Ja.
Die hat meine Kinder nicht einmal
zu fassen gekriegt. Nee, ich glaube, das hätte ich auch vermieden.
Ja. Wahnsinn. Also, zurück zur Ausgangsfrage. Begegne der Wut nicht mit Erschrecken, ja, sondern liebevoll. Die will dir ja was sagen. Nämlich, dass du da diese Gefühle versuchst wegzudrücken durch mehr Leistung. Die echten Gefühle sind Versagensgefühle, Minderwertigkeitsgefühle und so weiter. Die haben nichts mit der Situation zu tun. Und dadurch, dass sie nichts mit der Situation zu tun haben, kannst du sie da auch rausnehmen. Die sind für dich da, in dir. Und dass du dich da rausnimmst aus dem Spiel, machst du ja instinktiv total richtig. Nur kannst du vielleicht ein bisschen knackiger noch damit umgehen, indem du sie bewusst ans Licht holst und sagst, liebe Freunde, haben wir wieder eine Party da oben. Ja? Und es ist natürlich schwer, in so einer Situation sich anzugucken, was man alles schafft. Ja. Das ist auch nicht zielführend, zwangsläufig, weil das Chaos einfach da ist. Ja? Aber ich glaube, dass dieses Chaos die Norm ist. Du musst dir nichts mehr erleisten, weil du jetzt erwachsen bist.
Ja, und das ist, glaube ich, das, was überhaupt noch nicht angekommen ist. Ich habe das so oft, dass meine eine Freundin, die kommt immer zu uns nach Hause und sagt, man sieht überhaupt nicht, dass ihr ein Kind habt. Das ist immer ordentlich bei dir. Ich sage, ja, aber das ist auch Hölle anstrengend.
Aber warum strengst du dich so an?
Ich weiß es nicht. Ich denke immer, wenn ich es jetzt gleich mache, dann habe ich hinterher nicht diesen Riesenberg.
Das stimmt, aber du wirst auch nie nachts auf einen Legostein treten.
Nee, das.
Und diesen Schmerz spüren.
Das wird momentan zumindest bei mir definitiv nicht passieren, nein.
Aber nimm dir doch Zeit für dich.
Ja.
Die verlierst du da halt. Und es ist völlig irrelevant, ob du Lego rumliegen hast oder nicht. Noch ein einfacher Trick an dieser Stelle. Es gibt so runde Tücher, die kannst du aber auch selber machen. Und darauf wird Lego gespielt, dann schippst du, kauf sie.
Gute Idee.
Schippst du die Legos rein und dann hast du so einen Sack fertig. Ja. Ist der Lack. Also das ist super praktisch.
Am nächsten Tag legt man es einfach wieder so hin, wie es war und fertig ist.
Ja, also praktisch denken.
Ja.
Ich finde übrigens Wohnungen viel schöner, wo man sieht, dass gelebt wird.
Das ist noch, glaube ich, so ein Überbleibsel meiner Mutter.
Ja, aber ich will ja auch nicht bei Leuten vom Boden essen.
Nee, vom Boden essen geht auch mittlerweile wirklich nicht mehr. Also was das angeht, ich bin sehr ordentlich, aber mittlerweile, ich habe so einen Staubsaugerroboter, der läuft einmal die Woche und dann ist gut.
Okay, na gut.
Wir haben jetzt auch die Putzroutinen etwas umgestellt. Früher musste jede Woche einmal richtig Großputz und alle Bäder, die Küche und überhaupt, das hat Stunden gekostet, das geht mit Kind einfach nicht. Und wir sind mittlerweile, weil mein Mann halt im Schichtdienst ist und auch unter der Woche mal einen Tag frei hat, putzt er jetzt tatsächlich.
Super.
Ja.
Ja. Kleiner, heute ist eine Folge voller Tipps und Tricks aus dem Haushalt gegen Kalkflecken. Und wenn ihr Kinder habt und ökologisch wertvoll unterwegs sein sollt, wobei die Kuh natürlich trotzdem ihre Milch spenden muss, Buttermilch. Buttermilch ist der absolute Killer gegen Kalkflecken.
Ach ja.
Ja. So, ich habe es gesagt. Besser als wenn man so Chemie in die Gegend pustet.
Ja, stimmt.
Man braucht auch nicht so viel davon, ehrlich gesagt. Ja, schlussendlich kommt es immer aufs Gleiche raus. Gefühle müssen raus und Gefühle müssen, und zwar alle, eine Daseinsberechtigung haben. Und wenn man das hinkriegt, ist man ganz, ganz weit vorne.
Ja. Ja, wie gesagt, also es klappt bei mir mit vielen Gefühlen, aber Wut ist da echt schwierig. Wut durfte früher auch nicht sein. Also
ja, vielleicht schaffst du dir so ein kleines Wutkissen oder Wutzimmer. Wo du die, na, Wutzimmer ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ein Wutkissen, was du schütteln und rütteln kannst, wenn du merkst, die Wut will raus. Weil Wut muss man manchmal aus den Knochen kriegen einfach.
Ja.
Oder schnell und laut tanzen. Das hilft auch. Energie. Ja? Und denke mal dran, Wut ist die beste Freundin von Angst. Warum?
Davon ist auch jede Menge da.
Ja, genau. Und guck dir die zwei an.
Hm.
Hast du noch eine Frage?
Nee.
Dann danke ich dir sehr, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da.